Was wir jetzt immer sehen, ist, dass Streaming wirklich nicht nur in den jungen Generationen lineares TV immer mehr ablöst und dann auch sogar in die älteren Zielgruppen reingeht. Ich denke immer, wenn Leute ankommen und sagen, wir wollen euch kaufen gerne, dann ist es eigentlich das richtige Zeichen, dass man jetzt genau nicht verkaufen sollte, weil man jetzt auf der Spur ist, was Richtiges hinzukriegen.
Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und für unsere erste Folge im neuen Jahr ist David Croyer bei uns zu Gast. Hi David.
Hallo, danke für die Einladung.
David, du bist Gründer und CEO von der Berliner Streaming-Suchmaschine Just Watch. Und ja, schön, dass du es hergeschafft hast. Wir sind jetzt hier im noch ziemlich leeren Gründerszene-Büro. Es ist die erste Januarwoche. Noch nicht so viele Leute sind wieder da aus dem Urlaub, aber wir sind hier und halten die Stellung. Also sehr schön, dass du da bist. Bevor wir darüber reden, was Just Watch genau macht, vielleicht kannst du erstmal sagen, wie viele Streamingdienste du selbst so im Abo nutzt.
Ich habe fast alle Streamingdienste, die es in Deutschland jemals irgendwie gab, schon genutzt und dann wieder aufgegeben, manche. Im Moment nutze ich Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus, Sky Ticket und wenn ich in den USA bin, auch Hulu. Aber ja, das sind die Hauptdienste, was Streaming angeht. Und sonst dann Amazon kaufen, mieten oder iTunes manchmal.
Okay, also würdest du dich selber als dein eigener Power-User bezeichnen?
Definitiv. Das ist das, was wir Heavy Entertainment-User nennen, der wirklich sehr, sehr viele Streaming-Services gleichzeitig nutzt, dann auch ins Kino geht, dann noch mietet und manchmal sogar eine DVD noch kauft. Davon gibt es einige und ich bin auf jeden Fall einer davon.
Also mit Just Watch kann man einen Film, wenn man einen Film sucht und nicht genau weiß, wo man den streamen kann, dann kann man auf eure Plattform gehen. Und das wird einem dann angezeigt und man wird weitergeleitet auf die jeweilige Streaming-Seite. Hattet ihr denn, als ihr das 2014 seid ihr gestartet, glaube ich, hattet ihr denn da Leute wie euch auch selber so vor Augen, als ihr das Produkt entwickelt habt? Also habt ihr es für euch selbst entwickelt sozusagen?
Also grundsätzlich die Idee war auf der einen Seite schon auch für mich selbst und für Leute, die auch damals schon viel gestreamt haben. Ich habe damals schon einen Netflix-Account gehabt, der in Deutschland noch gar nicht möglich war, das heißt über VPN in den USA und auch ein Hulu-Account und halt eher schon so wie die Heavy-Streamer in den USA konsumiert. Das heißt, man hat eher gesehen, was da passiert und was auch in den Nordics passiert und auch in UK. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es eigentlich auch rankam hier. Wenn man erst mal eine Weile Netflix geguckt hat und dann wieder im Hotel den Fernseher anmacht und Werbung sieht, ist sie doppelt schlimm. Mhm. Und deswegen war mir ziemlich klar, dass das eigentlich auch in Deutschland und in der ganzen Welt so kommen wird in den nächsten Jahren.
Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, du warst ja vorher CMO bei Bonial, also Kauf da war das ja früher, glaube ich.
Ja.
Und dann 2014 habt ihr gegründet, zusammen mit vier anderen Gründern, wart ihr?
Insgesamt sind es sogar 6 Gründer. Ah, okay. 4 von den Gründern sind ehemalige Kaufda-Mitarbeiter und 2 waren nicht bei Kaufda.
Okay. Und dann habt ihr ja schon 4 Monate nach Start, glaube ich, seid ihr schon gelauncht. Wie ging das denn so schnell? Also wie habt ihr das dann so schnell live gekriegt?
Es war relativ schmerzhaft für vor allem die Entwickler. Ich saß meistens da und habe Wasser geholt und Spekulatius und sowas. Grundsätzlich haben wir extrem viel weggelassen. Wir waren ein bisschen peinlich, damit zu launchen. Wir hatten keine Serien. Die Suche ging gerade so. Wir hatten irgendwie 6, 7 Streaming-Services und das war's quasi. Das heißt, im Vergleich zu was wir jetzt haben mit über 700 Streaming-Services und allen möglichen Features, war das damals sehr, sehr, sehr dünn. Und wir dachten auch, dass wir möglicherweise gar keine Presse kriegen, bis dann TechCrunch und dpa und ihr auch am Anfang quasi sofort drüber geschrieben habt. Dann wussten wir, okay, wir sind früh genug gestartet und hätten nicht noch 2, 3 Monate warten sollen, um es ein bisschen besser zu machen.
Also nur, ihr hattet nur Filme, ausgewählte Filme, ausgewählte Streaming-Services auf der
nur
Plattform.
Nur wenige und noch keine Serien, weil das komplizierter ist darzustellen. Ja. Und deswegen hatten wir sehr, sehr klein angefangen quasi.
Und rückblickend würdest du es aber genauso wieder machen und also so je schneller, desto besser sozusagen.
Ja. Grundsätzlich, wir haben Just Watch aus eigenem Geld gegründet. Das heißt, das Geld, was wir mit Kaufda verdient haben oder mit anderen Startups, wo die Gründer vorher waren, haben wir uns ungefähr 500.000 von unserem eigenen Geld investiert und konnten direkt loslegen. Wir mussten nicht erstmal Business Angels suchen gehen oder erstmal ein halbes Jahr irgendwo pitchen gehen, sondern ich habe quasi meine Mitgründer gepitcht mit einem Pitch Deck. Ganz am Anfang erklärt, was ich vorhab und dass sie doch genau die Richtigen dafür sind, mitzumachen. Und als sie dann alle quasi zugesagt hatten, haben wir unser eigenes Geld genommen, haben losgelegt und mussten deswegen gar nicht mehr auf andere Dinge achten. Mhm. Und das andere war, mit 500.000 kommt man noch nicht so weit mittlerweile. Das heißt, wir mussten nach wenigen Monaten launchen, weil dann das Marketing-Team loslegen wollte und danach das Sales-Team. Das heißt, irgendwann hat man nur einen gewissen Slot und dann wird halt passend gemacht. Und auch wenn die ITler immer noch gerne ein bisschen was schöner gemacht hätten oder was besser gemacht hätten, irgendwie gesagt, wir nehmen quasi diese Schulden, die wir aufnehmen, technisch gesehen, nehmen wir jetzt erstmal in Kauf und arbeiten später dran.
Also man musste so schnell starten, auch vielleicht, weil es darum ging, vor der Konkurrenz rauszukommen, weil es gibt ja schon auch ein paar Plattformen, die ähnliche Services anbieten. Mhm. War das, ging es auch darum oder war es wirklich eher so ein bisschen, das Geld geht uns sonst aus?
Es ging darum, schnell zu validieren, ob die Grundideen funktionieren. Mhm. Und die Grundidee war nicht nur, die Webseite aufzubauen, sondern auch das Businessmodell dahinter und wie wir das Marketing aufbauen, wie wir das skaliert bekommen. Und wir haben ja gesagt, in einem Jahr wollen wir diese drei großen Schritte wirklich validieren. Und dafür war dann halt nur ungefähr 3 bis 4 Monate für die ersten Schritt. Mhm. Und Konkurrenz, im Endeffekt, das war nicht wirklich was uns getrieben hat, weil in den USA gab es ein paar Projekte, die sowas Ähnliches gemacht haben, schon teilweise 10 Jahre vorher, die auch ein paar Besucher hatten, aber professionell hat das noch keiner gemacht. Und damals war Streaming jetzt noch sehr, sehr klein. Das ist erst die letzten 2 Jahre vor allem, gerade in Deutschland und Europa, richtig durchgestartet. Also war das Timing da eher für uns intern wichtig.
Naja, validiert habt ihr es ja auf jeden Fall, weil jetzt habt ihr mittlerweile, ich glaube, 10 Millionen User weltweit, also in den Märkten, in denen ihr aktiv seid. Und jetzt vor kurzem habt ihr auch die amerikanische Plattform GoWatchIt übernommen. Das ist ja so eure Konkurrenzplattform auch. Da können wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie das genau abgelaufen ist. Aber jetzt nochmal zu der Konkurrenz. Von ein paar von den Apps gibt es ja auch immer noch, aber viele haben auch schon aufgegeben. Was glaubst du denn, woran hat das gelegen? Also warum sind die gescheitert und ihr nicht?
Es gibt einen ganzen Friedhof von Film Discovery und Suchservicen, auch teilweise sehr, sehr hoch finanziert, schon vor 15 Jahren in den USA. Grundsätzlich hatten wir am Anfang die Möglichkeit, 2 Sachen zu machen. Das eine war diese Suche und spezifisch, wo kann ich was gucken als Problem lösen? Oder das Thema, was soll ich gucken, was ein viel größeres Problem ist, aber auch viel schwieriger zu greifen.
Also und Recommendations.
Genau, Discovery Recommendations. Mhm. Und wir haben uns am Anfang das alles angeguckt und gesagt, ich habe keine Ahnung, super riskant, das Discovery-Thema zu machen, mit eigenem Geld da jetzt reinzustarten und nach einem Jahr zu merken, wir können es auch nicht. War dann nicht so eine gute Idee. Deswegen haben wir gesagt, wir machen dieses Thema Where to Watch, also wirklich nur diese Suche, und machen Discovery später, was wir aktuell jetzt in 2019 angefangen haben und dieses Jahr jetzt wirklich groß machen wollen. Und das war wirklich ein wichtiger Schritt, dass viele Discovery und Social Networks und alles Mögliche drumherum probiert haben, aber auch häufig am Markt vorbei entwickelt haben, das falsche Timing hatten. Mhm. Jetzt kommt das Timing eigentlich erst. Streaming wird riesig. Es gibt ein Überangebot an Content, der richtig gut ist. Und es gibt ohne Ende Services, was super fragmentiert ist. Und jetzt kommen quasi mehrere der Sachen zusammen. Machine Learning und Daten sind auch deutlich einfacher und besser geworden. Und mit diesen 3, 4 Zutaten kann man es jetzt, glaube ich, erst richtig hinkriegen. Und wir hatten ein anderes Businessmodell von Anfang an.
Weil die anderen Services eben auch vor allem auf Recommendations gegangen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, dann und das einfach nicht funktioniert hat. Aber ihr habt auch damals nicht verstanden, warum es.
Ja, wir hatten so ein paar Ideen, warum das nicht funktioniert hat, unter anderem diese 3, 4 Zutaten, die nicht alle richtig zusammengespielt haben. Es liegt aber teilweise auch in der Execution. Das waren häufig Projekte, wo dann ein Entwickler sich gesagt hat, boah, sowas müsste es doch geben. Und statt zu gucken, dass es schon 3 davon gibt, baut man noch einen 4. Und dann hat man kein Geschäftsmodell. Genau in den letzten 5 Jahren einfach nur Banner auf eine Webseite zu machen, wo man sehr viel Mobile Traffic hat, monetarisiert einfach nicht mehr gut. Und das damit einfach nur weiterzumachen wie bisher, fehlt das Geschäftsmodell. Selbst wenn man eine gute Webseite, eine gute App bauen kann, in der Regel sind die meisten eingegangen, weil das Geschäftsmodell einfach nicht skaliert hat.
Und ihr habt euch jetzt aber stattdessen eben die Anfangsjahre, also die 5 ersten Jahre, nur auf dieses Where to Watch It konzentriert. Und jetzt mal, da habe ich mich jetzt gefragt, also ich meine, in Deutschland, klar, haben wir vielleicht so, die meisten haben Netflix, ein paar Amazon Prime und dann, weiß ich nicht, die Fußball gucken, haben noch Sky oder so. Es ist jetzt nicht so viel. Mhm. Und im Endeffekt ist ja, kann man ja auch einfach Netflix durchgucken.
Für viele gesagt, reicht das auch total.
Genau.
Also was wir gesagt haben, ist, wir fokussieren uns auf diesen Power-Entertainment-Nutzer. Das sind ungefähr 10 bis vielleicht 15% der Bevölkerung. Das ist das Gleiche in jedem Land, auch in den USA. Das sind die Leute, die 3 oder 4 oder sagen wir so 5 Services haben, wenn es noch in Nischen geht, wenn man sowas wie Shudder nimmt oder sowas, als nur Horror-Streaming-Service.
Okay, kenn ich gar nicht.
Es gibt jetzt super viele nischige Anbieter, wo man dann nur Dokumentationen, nur Horrorfilme, nur romantische Komödien bekommt. Gibt's alles Mögliche. Und für die ist es eigentlich gebaut. Für jemand, der 1, 2 Mal die Woche was guckt und einfach Netflix anmacht und die guten Recommendations auf der Startseite sich anklickt, der findet immer was. Das ist wirklich für die Leute, die tatsächlich auch für die Branche am wichtigsten sind. Das sind die, die über 2/3 der Umsätze für die Branche machen. Das heißt, das sind auch die Nutzer, die jeder eigentlich erreichen möchte, weil da eigentlich das Geld auch liegt. Und die haben dieses Luxusproblem, First World Problems. Was soll ich heute Abend gucken? Und ich habe zu viel Auswahl und dann muss ich noch rausfinden, wo ich mein Geld quasi lasse oder bei welchem Streaming-Service ich vielleicht nochmal ein neues Abo mache. Das ist tatsächlich was, was jetzt neu ist. Und 2014 war Netflix noch nicht mal gestartet in Deutschland. Das war erst Anfang 2015 dann.
Ja.
Und das ist erst die letzten 2 Jahre wirklich explodiert. Jetzt gibt es laut GfK in Deutschland über 22 Millionen Streamer. Und wenn man die jungen Generationen anguckt, geht das schon über 90%, die das nutzen. Und das wächst immer noch weiter rasant. Und das ist was, warum wir auch nicht wirklich einen Zeitdruck hatten, was die Konkurrenz anging, sondern eher ein bisschen auf den Markt gewartet haben und unser Geschäftsmodell ausgebaut haben zwischendurch.
Das heißt, die anderen normalen Streamer sozusagen, die sind gar nicht so interessant für euch. Also ich jetzt zum Beispiel, die nur ein Netflix-Abo habe, ist jetzt gar nicht unbedingt.
Ich glaube, für dich ist es dann eher relevant, dass wenn du mal irgendwie von jemand hörst, dass du einen speziellen Film gucken willst, du gehst auf Netflix und der ist natürlich nicht da, was jetzt immer häufiger passieren wird, wo alle Streaming-Services jetzt ihre Originals haben und Disney ihren Content zurückzieht und Universal und andere, dann wird es häufiger passieren, dass du nicht weißt, wo du es gucken kannst, dann wirst du vielleicht dich an uns erinnern und es gezielt zum Suchen machen. Wir haben uns 5 Jahre lang die Streaming-Suche genannt, dafür ist es, glaube ich, relevant, aber jetzt so Richtung Discovery gehen und es jetzt einen Streaming-Guide nennen, um auch das Thema Recommendations zu machen, könnte es auch für mehr Leute relevant sein, aber mit einem Service, Netflix hat eine bessere Recommendation Engine. Solange sie nicht immer nur ihre eigenen Originals anzeigen, wirst du schon was finden.
Mhm. Aber wie monetarisiert ihr euch denn? Also das sind ja, es ist ja kein, ihr seid bekannt als B2C-Service für Nutzer wie mich oder noch heavyere Nutzer als mich. Ja. Aber eigentlich verdient ihr euer Geld ja anders, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt sind diese 10-15% der Leute, die super viel wirklich Content konsumieren. Und das ist in der Regel auch so, dass die viel ins Kino gehen. Ich gehe zum Beispiel heute Abend jetzt endlich in Star Wars noch. Das heißt, ich gehe ins Kino relativ häufig.
Schon gesehen.
Wunderbar. Ich gehe ins Kino, ich streame sehr viel, ich kaufe und miete. DVDs und Blu-Rays ist jetzt sehr wenig geworden, aber manchmal auch, wenn ich die Extras gucken will, die es digital nicht gibt. Das heißt, ich konsumiere eigentlich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und das sind diese 10-15% der Leute. Und alle, die neuen Content produzieren, wollen eigentlich diese Leute erreichen und sagen, guck mein Original, geh in meinen Film ins Kino. Und wir sammeln seit 5 Jahren Daten, natürlich anonymisiert, beziehungsweise anonym. Wir wissen eigentlich nur, du hast auf Film 1 geklickt oder auf Film 2, mehr nicht. Das heißt, wir sammeln quasi den Filmgeschmack von diesen ganzen Nutzern auf Basis von einem Cookie oder einer Advertising-ID auf Mobile.
Muss man sich irgendwie anmelden für euch, um euren Service zu nutzen oder nicht?
Für die Recommendation macht es Sinn, für die Suche an sich nicht. Mhm. Was wir machen ist, wir fragen am Anfang, ob es okay ist, einen Cookie zu setzen. Und die meisten sagen ja, weil im Endeffekt finanzieren wir den Service dadurch und die wertschätzen das, was wir zumindest oft in den E-Mails auch bekommen, dass sie sehr gut finden, dass wir sowas gebaut haben. Und das ist was, was uns ermöglicht, eine Data-Management-Plattform dahinter aufzusetzen. Das haben wir 2015 schon, ich glaube Mitte 2015 angefangen, also kurz nach Launch auch, und haben seitdem über 100 Millionen Datenprofile gesammelt. Und davon wissen wir immer mehr, was für Serien, welche Filme die Leute mögen, individuell. Und auch in welchem Wertschöpfungsteil, ob sie im Kino eher was gucken oder eher im Streaming oder eher kaufen und mieten. Das heißt, wir sammeln 2 Datenpunkte. Nummer 1, was ist der Geschmack? Und Nummer 2, wo gebe ich das Geld aus dazu? Und was wir haben, ist ein In-House-Advertising-Team. Das heißt, wir machen Kampagnen für Filmstudios, für Streamer und arbeiten zum Beispiel für Universal, für Paramount, für Sony, für Fox und für Amazon und viele kleinere Verleiher, indem wir ihnen die Trailer-Kampagnen machen.
Mhm. Aber die Daten verkauft ihr nicht, sondern
Nein.
die Kampagnen?
Wir werden schon seit dem ersten Tag, seit wir quasi im Markt unterwegs sind, gefragt, ob wir die Daten verkaufen. Wir sagen immer nein, wir sind Deutsche, wir mögen den Datenschutz. Und die Innovation ist eigentlich, das vertikal zu integrieren. Das heißt, selber die Daten zu sammeln, sie echt zu verstehen und dann wieder anwenden zu können. Weil wir nutzen die Daten als, das heißt, Custom Audience bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Das heißt, wenn du vorher bei Just Watch ein paar Filme angeklickt hast und das nächste Mal dein Facebook-Feed oder Instagram durchgehst und du eine Werbung sehen sollst, vielleicht so eine nervige Check24-Werbung, die ich immer wegklicken will, sorry dafür, aber ist einfach ein bisschen penetrant, dann siehst du vielleicht einen Trailer von einem Film, den du echt gut finden würdest, der in der Woche im Kino anläuft und überlegst, dir reinzugehen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir das sehr, sehr gut tracken können auch, ob die Leute wirklich konvertieren, sowohl im Kino als auch digital. Und unsere Daten und unsere Art des Campaigns ermöglichen uns über 100% mehr Return on Invest für unsere Kunden. Und das ist quasi dieses eine Vertical richtig zu verstehen, sowohl von der Konsumentenseite als auch von der B2B-Seite, ist die Grundidee gewesen, zu sagen, wie bringe ich diese beiden Seiten zusammen, einmal mit einer App und einmal mit Advertising. Mhm. Und damit kann man Nutzer halt nicht einmal mit einem Banner-Impression monetarisieren, sondern sogar sehr hilfreich für ihn, indem man ihm 10 Trailer anzeigt im Monat bei YouTube, die er wirklich gut findet, weil es individuell ist. Und das ist, was wir Native Recommendation Ads genannt haben. Und das war das Core-Business-Modell und das monetarisiert ungefähr 10-mal oder besser als Banner oder irgendwelche Affiliate-Marketing-Sachen.
Und wie viel macht das von eurem Umsatz so ungefähr aus? Ist das wirklich so der Hauptanteil? Oder?
Am Anfang war es fast alles. Letztes Jahr haben wir angefangen, immer mehr auf Streaming zu gehen und da was zu machen. Ich würde sagen, aktuell ist es noch gut 2/3 der Umsätze. Mhm. Und ich denke, in der Zukunft wird es dann irgendwann die Hälfte sein und wahrscheinlich dann ein bisschen weniger, weil wir jetzt immer stärker auch groß genug werden, dass Amazon oder andere mit uns quasi Private Deals machen, dass wir ihnen neue Abonnenten bringen und das auch wirklich durch die eigene Plattform und nicht über Advertising mit irgendwelchen Trailern.
Warte mal, was heißt das jetzt genau? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Just Watch It eine Serie sucht, die findet bei Amazon und sich dann bei Amazon anmeldet?
Dann kriegen wir ein bisschen Geld, ja.
Ah, okay.
Wir kriegen ein bisschen mehr Geld als der normale Affiliate oder eine kleinere Seite, weil wir das international machen in eigentlich allen Märkten von Amazon. Wir sind online in 38 Ländern. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich 50 sein und haben halt genug wirklich relevante Nutzer, die dann noch wirklich sehr wertvoll für die sind. Und jetzt haben wir langsam die Skalierung, dass quasi die großen Streaming-Dienste mit uns Verträge abschließen, die uns wirklich partizipieren lassen an dem Wert, den wir für sie schaffen, dass wir die Leute nicht nur einmal dahin bringen, sondern auch immer häufiger dahin bringen, sodass sie das Abo nicht kündigen. Das sind eigentlich die zwei Komponenten. Und jetzt, wo es richtig durchstartet international und das Wachstum aus international kommt, ist unser zweites Standbein neben dem Advertising halt auch immer mehr, jetzt wirklich neue Streaming-Nutzer zu den Streaming-Service zu bringen. Und die neue Metrik, die Netflix vor allem schon hat, ist Watchtime. Wie kann ich es hinkriegen, dass der Nutzer noch eine Stunde mehr guckt oder noch eine Stunde? Ich habe mir gesagt, die größte Konkurrenz ist Schlaf. Und im Endeffekt gucken wir, dass die Leute noch ein paar mehr Sachen auf Netflix gucken.
Also Watchtime heißt einfach, möglichst lange den Nutzer an den Streaming-Service binden, genau, damit er sich auch denkt, das lohnt sich jetzt aber richtig, meine 10 Euro.
Das ist, wenn man die Daten anguckt, am höchsten Monat. Korreliert das mit dem Wertempfinden, was man für die 10 Euro bekommt und damit auch dem Risiko, dass jemand tatsächlich kündigt.
Mhm, okay. Und du sagst jetzt, seid ihr langsam groß genug, dass die Streaming-Anbieter auch tatsächlich mit euch sprechen und mit euch Verträge abschließen? Wie war das dann mal am Anfang? Wart ihr da einfach so ein schnöder Affiliate?
Wir haben sie nicht gefragt.
Okay.
Nee, grundsätzlich ist es so, wenn man eine Streaming-Suche ist, ist ein bisschen so, wir indizieren nicht irgendwelche copyrighted Material von dem, sondern haben eine eigene Metadatenbank. Was wir machen ist, wir haben ja nur, wo ist was verfügbar und den Link quasi zu dem einzelnen Titel dargestellt. Und damit haben wir wie Google mit einem Webcrawler quasi die Seiten gecrawlt, geguckt, was da ist und haben da eine größere Maschine gebaut. Und damit haben wir dann die ein Affiliate-Programm hatten, hatten wir die normalen Affiliate-Sachen geholt, das hat uns das Büro bezahlt, war ganz nett. Aber 30, 40 Leute zahlt das noch nicht, deswegen haben wir quasi dieses andere Businessmodell noch gebraucht, um schneller zu skalieren und das Ganze auch wirklich in eine Richtung zu bringen, die mehr als ein Hobbyprojekt ist.
Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
Dieses Jahr sind wir ziemlich, letztes Jahr, muss man jetzt sagen, es wird jetzt ein, zwei Wochen dauern. Ja. 2019 sind wir von ein paar 30 auf, ich glaube, 55 jetzt gewachsen. Und 2020 wird bestimmt auch noch ein bisschen hochgehen, aber wir brauchen gar nicht so viele Leute. Das heißt, die Metrik, wie viele Leute wir haben, ist eher eine Frage, wie viel kosten die uns, als dass wir denken, das ist super toll, dass wir so viele Leute haben. Aber ja, ich glaube, wir sind 50, ich denke, wir werden bei 60, 70 Ende 2020 sein.
Und seid ihr profitabel?
Ja, 2019 war jetzt tatsächlich 5. Geburtstag, was ja statistisch immer wichtig ist für jedes Startup, dass man diesen 5. Geburtstag mal schafft. Wir hatten auch ein paar schwere Zeiten zwischendrin und 2019 war das erste Jahr, wo wir jetzt ganz leicht profitabel waren. Mhm. Wir wollen nicht wirklich hohe Renditen erwirtschaften, weil wir wachsen wollen. Wir investieren jeden Euro quasi zurück. Und ich glaube, wir haben irgendwie 2.000 Euro plus gemacht. Wir haben es ziemlich genau eine Punktlandung gemacht.
Okay.
Und 2020 müssen wir mal schauen.
Sieht denn die Weihnachtsfeier?
Nein,
nicht ganz.
Ja, ein bisschen für die Weihnachtsfeier. Ein Fotoautomaten oder sowas.
Ja, genau. Ich habe 2018 hattest du auch mal zu uns gesagt, glaube ich, dass ihr in Gesprächen mit Investoren seid. Was ist daraus geworden?
Also wir haben 2017 ein paar Business Angels dazu genommen und haben dann 2018 mal geschaut, weil das ganze Thema Streaming langsam hochkam. Da hieß es, Disney macht ihren eigenen Streaming-Service und andere kommen. Und okay, jetzt gucken wir mal, vielleicht finden wir einen Partner, mit dem wir schneller skalieren können, mit dem wir schneller jetzt, wo es jetzt wirklich das Tempo ankommt und das Timing wichtig ist, was vor 5 Jahren nicht der Fall war. Jetzt ist es wichtig, also haben wir mal die typischen Series A, VCs in London alle abgeklappert und ein bisschen in Berlin und auch ein bisschen in New York und L.A., San Francisco haben wir nicht gemacht, aber eher so ein bisschen die Entertainment-VCs. Und es waren auch sehr, sehr viele Gespräche. Wir haben auch sehr, sehr schnell alle Meetings bekommen mit allen. Aber das Modell ist trotzdem Media. Wir haben einen Advertising-Part da drin. Deswegen war es für VCs ein bisschen schwierig.
Das zu verstehen oder da
das so. Das Verstehen, ja, aber dann, das ist nicht zu ihrem Businessmodell von ich gamble quasi 10 Mal und 1 muss funktionieren. Dazu hat es nicht so ganz gepasst. Und die andere Seite, ich glaube, ich fand so 1 bis 2 VCs fand ich persönlich auch interessant, wo ich dachte, die können wirklich auch irgendwie gutes Feedback bringen oder wirklich inhaltlich helfen. Aber alle anderen, wo ich gesagt habe, nur ein bisschen Geld, dann wachsen wir ein bisschen langsamer, es geht auch so, müssen wir ein bisschen anstrengen im Sales.
Also auch, also sozusagen, paar haben gepasst, aber die hatten da nicht so Interesse.
Die wenigstens haben gepasst und ja. Die hatten aber auch in der Regel in der Phase jetzt nicht wirklich Interesse. Deswegen haben wir das 2018 dann erstmal wieder gelassen. Wir sind offen für später. Wir werden auch relativ viel gefragt, ob wir verkaufen wollen. Aber wir sagen, wenn Leute ankommen und sagen, wir wollen euch kaufen gerne, dann ist es eigentlich das richtige Zeichen, dass man jetzt genau nicht verkaufen sollte, weil man jetzt auf der Spur ist, was Richtiges hinzukriegen. Und so ist das Gefühl auch gerade, dass wir sagen, wir kommen aus eigener Kraft ziemlich weit. Wir schließen nicht aus, VCs reinzunehmen für später nochmal, vor allem, wenn wir Paid Advertising machen wollen. Wir wollen Richtung 100 Millionen oder über 100 Millionen Nutzer kommen im Monat.
Da lohnt es sich dann vielleicht auch eher, da richtig Geld reinzuballern nochmal, ja, wenn so.
Wenn man merkt, dass die Business-Metriken Sinn machen und die Mechanik an sich funktioniert und der Return on Invest pro Nutzer da ist, dann kann man natürlich auch gucken, ob man irgendwie 10, 20 oder 30 Millionen wirklich in User Acquisition steckt, was wir bisher noch nicht gemacht haben.
Mhm. Aber ihr habt jetzt GoWatchIt gekauft. Im Dezember wurde das bekannt. Das ist eine New Yorker Konkurrenzplattform, die auch so Recommendations machen, habe ich.
Genau, GoWatchIt ist bereits über 10 Jahre oder 9 Jahre alt, haben auch relativ viel VC-Geld aufgenommen, schon vor einigen Jahren und immer wieder zwischendurch und haben quasi eine ähnliche Plattform wie JustWatch in den USA aufgebaut, haben es auch nie internationalisiert. Stattdessen haben sie mehr mit ihrer API gearbeitet, das heißt die Schnittstelle den Partnern wie New York Times angeboten oder anderen Publishern. Und da jetzt quasi diese Where-to-Watch-Information zu irgendwelchen Artikeln oder sowas anzuzeigen. Und damit haben die ein größeres Netzwerk an Publishern aufgebaut, die Daten von ihnen nutzen und auch einen interessanten Revenue-Stream.
War das auch ein bisschen
das
so der,
spannend für uns.
Genau, war das so der Grund auch, weshalb ihr euch entschieden habt, die zu kaufen? Also deren Partner und das Netzwerk? Oder was war der hauptausschlaggebende?
Also, wir haben schon ein kleines Büro in Los Angeles aufgemacht. Man merkt, wir haben auch sehr viele Meetings sehr schnell gekriegt, aber trotzdem uns ziemlich schwer getan im Markt. Das heißt, die reden gerne mit dir, die Themen passen auch, aber dann sind es diese komischen Deutschen. und dann ist es so, dass es ein bisschen schwierig wird, diese Vertrauenshürde quasi zu überschreiten, wenn es irgendwie um viel Geld geht, wenn es um irgendwelche Verträge geht oder um irgendwelche Advertising-Budgets. Und das ist was uns immer so ein bisschen zurückgehalten hat da und ich kannte da David Larkin, den CEO und Gründer von GoWatchIt schon ein bisschen, der hat mich früher mal angesprochen, als er gesehen hat, dass wir launchen und er meldet sich irgendwann im Sommer und meinte so, irgendwie könnte es doch Sinn machen, jetzt wo alles explodiert, und Streaming Wars sind da, dass wir uns irgendwie zusammentun und dass er offen wäre, jetzt irgendwie auch zu verkaufen oder zu merchen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ein Jahr vorher hätten wir auf jeden Fall Nein gesagt, war nicht irgendwie unser Fokus. Aber jetzt wirklich in den Streaming-War reinzugehen und zu gucken, dass wir die größte Streaming-Plattform werden, wo Leute gucken können, wo kann ich was schauen und was soll ich eigentlich angucken. Mhm. Das ist was, wo wir gesagt haben, jetzt passt das super. Und hat es ein paar Monate gedauert. Anwälte haben relativ viel Geld bekommen, also vor allem in den USA, was ich meistens nicht so mag, aber so ist es halt. Und ja, jetzt haben wir zum Ende des Jahres den Deal geclosed und diese Woche heißt es ja schon, ist er an der schon für uns unterwegs auf der CES in Las Vegas und trifft alle möglichen Streaming-Anbieter da.
Und der bleibt jetzt auch, den habt ihr sozusagen mit in euer Team geholt,
genau,
ne?
Der ist jetzt quasi in New York und das war auch so die Hauptsache, dass er mit seinem Netzwerk, das er über 15, 20 Jahre aufgebaut hat, jetzt guckt, dass er uns nochmal wirklich einen Schub gibt Richtung Daten, Schnittstellen, Kunden und auf der anderen Seite Richtung Advertising-Budgets natürlich auch und in den USA nochmal diese Vertrauenshürde zu überspringen, was nur ein richtiger Ami eigentlich mit anderen Amis kann.
Aber in den USA seid ihr ja, das ist ja eigentlich auch euer größter Markt. Das heißt, Werdet ihr die Plattform einfach mergen oder wie wird es dann laufen in den USA?
Die eigene Plattform GoWatch ist gar nicht so groß gewesen. Mhm. Das heißt, es war vor allem diese anderen Publisher drumherum, wie die New York Times, wo das eingebunden ist. Wir haben jetzt in den letzten paar Wochen die ganzen Partner auf unsere Technik migriert. Das heißt, jetzt läuft die New York Times und die ganzen anderen Partner, die er da hat, laufen jetzt auf JustWatch-Basis, wo wesentlich mehr Daten dahinter sind noch. Und die Webseite haben wir als nicht so nettes Weihnachtsgeschenk für die wenigen GoWatch-Nutzer zugemacht und auf JustWatch weitergeleitet. Okay. Das heißt, wir haben die jetzt quasi erstmal zu uns rübergezogen, die Nutzer. Aber eigentlich haben wir ihre Technik gekillt und unsere dahinter gesetzt und es geht vor allem um den Business-Part.
Und das Technikteam in New York habt ihr nicht übernommen?
Das Technikteam war teilweise offshore und es waren nur noch ein paar Leute jetzt quasi da, die waren noch 8 Leute. Das heißt, es war relativ automatisiert, das Ganze. Und das hat uns nicht da wirklich relevant interessiert. Die meisten sind zu einer anderen Film-Company irgendwo anders hingegangen. Das war schon ein bisschen im Sommer davor.
Okay. Und das war jetzt auch eure erste Übernahme von euch, oder?
Ja, von JustWatch, ja.
Genau. Und hast du denn, ist es alles abgelaufen, wie du es vorgestellt hast, oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten, womit du erstmal nicht gerechnet hättest?
Grundsätzlich ist es schon so abgelaufen, aber ich hätte es gern schneller gehabt. Das ist mit den Anwälten halt immer die Thematik. Das war vor allem Steuerrecht.
Im Sommer ging es los, oder?
Im Sommer gingen die Gespräche los, dann haben wir ihn mal reingeflogen, wir haben ein bisschen mit ihm hier gesprochen und haben uns grundsätzlich geeinigt. Er hat quasi seine ganzen VCs und Shareholder noch dran. Mhm. Und wir haben unsere Business Angels, das heißt, wir mussten da erstmal ein bisschen hin und her sagen, warum wollen wir jetzt eine Firma kaufen, wenn wir 2.000 Euro profitabel sind. Das ist schon mal ganz nett, aber das ist was natürlich jetzt erstmal erklärt werden musste und auch für uns erstmal geguckt, wie bauen wir das auf. Aber grundsätzlich war es vor allem Steuerthema, was, glaube ich, ein bisschen komplizierter war hinten raus. Und das habe ich nicht erwartet, deswegen hat es 3-4 Wochen länger gedauert.
Mhm. Und habt ihr noch andere Plattformen im Auge oder reicht es jetzt erstmal mit?
Ich habe noch mit 1-2 anderen gesprochen und möglicherweise, aber muss man mal gucken, was es wirklich bringt für das, was wir machen. Wir sind extrem fokussiert. Das hat gerade super perfekt gepasst von dem, was wir wirklich machen wollen in 2020 und wofür uns das wirklich was hilft. Andere Plattformen wahrscheinlich nicht. Vielleicht 1 oder 2, aber das sind eher lose Gespräche.
Mhm. Du meintest ja vorhin, ihr wollt weiter wachsen. Ihr seid jetzt in 38 Ländern. Ihr wollt auf 50 Länder gehen. Mhm. China ist aber nicht dabei, soweit ich das verstanden habe. Habt ihr nochmal vor, mit JustWatch nach China zu gehen? Oder ist das überhaupt nicht?
Ich glaube nicht wirklich.
Auf
also,
dem Zettel.
Das Ding ist, ich habe international auch mit Kauf da schon 6-7 Länder gemacht. Das heißt, von Russland bis Brasilien war da alles dabei, auch USA. Aber China habe ich noch nie gemacht, auch keiner sonst vom Team. Und China ist erstmal alles anders. Das heißt, unsere ganze Advertising-Technologie bringt nichts, weil es nicht mehr auf Facebook und nicht mehr auf Instagram und YouTube läuft, sondern dann müsste man quasi die chinesischen Pendants benutzen. Dann müsste man erstmal die ganzen Gesetze da verstehen, was Datenschutz angeht oder eben noch nicht oder was man denen aufmachen muss. Die ganze Technik rüber und auf der anderen Seite auch, wie kriegt man Nutzer wohin, wie funktionieren die Streaming-Services. China ist immer anders als alles andere. Das heißt, wir müssten quasi JustWatch nochmal von null anfangen. Und normal gibt es dann schon irgendwas, was dementsprechend groß ist. Und deswegen sagen wir, wir begnügen uns mit dem Rest der Welt.
Okay, ist ja auch schon
das reicht
groß, der Rest
Fall.
Der Welt. Ja. Okay, ja, interessant. Wie denkst du denn, wie wird sich der Streaming-Markt weiterentwickeln? Jetzt beschäftigst du dich ja schon eine ganze Weile damit. Mhm. Jetzt ist gerade Disney Plus gestartet. Irgendwie jetzt meinst du vorhin, das explodiert irgendwie gerade alles.
Ja.
Also geht es jetzt einfach so weiter? Oder, also ich meine, wie viele Abos kann ein Mensch haben, frage ich mich.
Ja, das ist auf jeden Fall die Frage, die sich ziemlich viele stellen. Also was wir jetzt immer sehen, ist, dass das Streaming wirklich nicht nur in den jungen Generationen wirklich lineares TV immer mehr ablöst, zumindest was Filme und Serien angeht. Was Live-Events und Sport angeht, das ist natürlich noch ein Part, der zwar auch schon immer mehr ins Streaming geht, was viele nervt, weil man dann nicht weiß, ob man Bundesliga gucken kann, auf welchem Streaming-Dienst es irgendwie diese Woche ist, aber das wird auch kommen. Also wir sehen erstmal, dass es lineares TV überholt und dann auch sogar in die älteren Zielgruppen reingeht, die jetzt extrem viel Fernseh gucken und deswegen gingen diese Fernsehzahlen häufig nicht zurück. Jetzt war es tatsächlich das erste Mal auch in den USA, dass die über 60-Jährigen das erste Mal geschrumpft sind im Cable-TV. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die Tipping Points wirklich überschritten, dass es insgesamt größer wird. Das wird eine Weile noch gehen. Was Streaming-Services angeht, ich würde sagen, von meiner Erfahrung, Netflix, Amazon, Disney sind ziemlich gesetzt, auch wenn Disney erst in 3-4 Ländern ist. In Deutschland starten sie Ende April und in anderen Ländern. Aber die werden sich ziemlich gut durchsetzen können. Viele von den Services, die auch in dem Streaming War mal genannt werden, sind sehr, sehr US-zentriert.
So das HBO heißt, sowas
wie HBO und sowas wie Peacock und solche Sachen werden erstmal eher in USA gucken, dass sie es hinkriegen, weil sie irgendwie 10 Jahre hinter Netflix sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich in den Haushalten, wo relativ viel geguckt wird, wahrscheinlich so 3 Streaming-Services gibt, also als Basis.
Und das wird dann Netflix, Amazon und Disney werden?
Genau, das wird, glaube ich, international die großen sein. Lokal wird dann immer noch 1 oder 2 Plattformen irgendwie auch noch groß sein. Vor allem in Frankreich gibt es dann immer irgendwie Canal Play oder sowas oder irgendwas, was lokal ziemlich groß ist, weil die dann irgendwelche Gesetze erlassen, dass so und so viel Französisch sein muss. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Markt zu Markt. Hier gibt es natürlich dann Join und TV Now, die natürlich auch mit dem Live-TV rüberkommen.
Join und zum Beispiel von ProSiebenSat.1.
Genau, ProSieben und RTL. Und da wird sicher noch einiges gehen, aber so was Premium, Serien, Filme angeht, bin ich ziemlich sicher auf den 3 großen Plattformen und so, dass irgendwie die Power-User wahrscheinlich so 4 Services haben, ab und zu mal einen 5., den wieder canceln, wenn irgendwie eine Staffel vorbei ist und ab und zu was mieten, kaufen. Was wir auch denken, ist, dass werbebasiert Streaming weiter wachsen wird. Da gab es jetzt einige Sachen wie Roku Channel oder IMDb TV.
Was heißt das genau?
Das bedeutet einfach nur, dass man quasi lineares TV auf online überträgt und die nervigen Werbung wieder dazwischen hat, das dafür aber kostenlos ist.
Ah, okay.
Und das wird was sein, was sicher auch größer wird. Aber da ist meistens so diese ganzen alten Kamellen drin, die man nicht gucken will.
Und das ist doch auch schon bei so RTL Now und sowas, dass da Werbung
ja.
einfach...
Also ich meine, genau, das
da
ist,
laufen
das
ja
ist,
auch die ganzen Formate einfach und dann... Ja. Ein bisschen Werbung dazwischen
geschaltet. Aber es gibt auch wirklich spezifische AVOD, das heißt Advertised VOD, Player, die tatsächlich einfach nur normal Filme und Serien bringen und gar nicht ihren eigenen Content haben. Die kaufen dann irgendwelche Pakete ein und dann kann man halt da statt bei Netflix was gucken, wenn man die 10 Euro nicht zahlen will.
Mhm.
Aber da gibt es meistens eher altes Zeug und Just Watch will auch dabei helfen, quasi die 2, 3 Perlen, die genau zu deinem Geschmack passen, die sonst nirgendwo sind, die aus diesem Berg an alten Kamellen quasi rauszupicken und dir zu helfen, dass du eben nicht 8 Services brauchst, sondern vielleicht 3 oder 4 und ab und zu mal den oder den benutzt oder gezielt was mietest oder kaufst.
Und mit den Recommendations, können wir da nochmal auch kurz drüber sprechen? Ich glaube, das haben wir jetzt vorhin nur so ganz kurz angerissen. Also ihr habt jetzt diese ganzen Datenpunkte gesammelt und jetzt geht man auf Just Watch und will eigentlich nur wissen, wo ich was finde.
Ja.
Und dann kriegt man aber gleich noch einen super Film empfohlen, von dem man noch nie gehört hat und der aber das Leben verändert ungefähr.
Ja, also grob gesagt, ja. Mhm. Also wir haben bisher sehr auf die Suche gesetzt und auf so große Filter. Das heißt, es war eher so eine Toolbox, wo man alles anklicken konnte und alles einstellen, überall Rädchen drehen. Was auch eine relativ männliche Zielgruppe erstmal anlockt eher. Die gern alles kontrollieren und überall draufklicken und alles genauso filtern wollen, wie sie es haben, mit 17 Filtern. Was wir jetzt haben, ist, wir haben vor ein paar Wochen die erste Version von unseren TV-Apps gelauncht. Weil im Endeffekt wird 70% vom Streaming auch trotzdem noch auf dem Fernseher geguckt und nicht auf dem Handy, auch wenn das immer wieder gern geschrieben wird, dass alles mobil wird. Man guckt sich nicht gerne Netflix auf dem Handy an, wenn es nicht sein muss.
Kein Blockbuster von 2 Stunden oder so.
Ja, da kauft man sich seinen 60-Zoll-Fernseher oder einen Beamer und da guckt man eigentlich.
Ja.
Das heißt, wir haben immer dieses, ich habe es immer genannt, wir sind auf dem Research-Device. Wir sind auf dem Laptop, wir sind auf dem Mobile-Phone. Das heißt, die Leute researchen da, aber gucken tun sie woanders. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das jetzt zusammenbringen. Wir haben jetzt eine Amazon Fire TV App gelauncht, wir haben eine Android TV App gelauncht und eine Apple TV App. Noch nicht ganz auf dem Feature Set wie die Mobile Apps, aber es kommt Step by Step, dass dafür Sinn macht. Und da macht es natürlich mehr Sinn, bevor man da suchen muss mit diesen grauenvollen Tastaturen oder Fernbedienung oder reinsprechen, was nur so semi funktioniert. Ist natürlich einfacher, wenn man erstmal einen schönen Startscreen bekommt, wo man nicht nur alles von Netflix sieht, sondern man 3 Services hat, eine Startseite, eine Streaming-Startseite von all deinen 3, 4 Services in einem für deinen persönlichen Geschmack. Und das bauen wir jetzt gerade auf, dass man quasi den Fernseher anmacht, entweder auf dem Weg nach Hause auf seinem Handy, was auf die Watchlist gesetzt hat, Fernseher anmacht, Just Watch an, klickt drauf und dann geht's halt entweder bei Netflix oder bei Amazon los, wo immer es quasi, wo du ein Abo hast und das vorher eingegeben hast.
Mhm.
Und da wird es dann mehr darum gehen, dass die Leute sich zurücklehnen können und wir ihnen was vorschlagen. Und auf dem Handy ist es eher das große Toolset, wo die Leute alles einstellen können, was sie wollen und suchen.
Also, dass man so eine Art Startseite hat, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu streamen.
Genau, es ist quasi so eine Startseite vor der Netflix-Startseite.
Ja.
Was Netflix nicht so toll findet, glaube ich. Aber gut, wenn Netflix fast nur noch Netflix-Content hat und jeden Tag dir The Witcher irgendwie um die Ohren haut, auch wenn du es nicht gucken willst.
Ja.
Was mir jetzt gerade die ganze Zeit passiert ist und den Content, den ich eigentlich gucken will, ein bisschen versteckt. sind wir halt so, dass wir sagen, wir sind neutral. Wir wollen keine iPhones verkaufen, wir wollen nicht Waschmaschinen bei Amazon verkaufen, wir wollen auch keine Netflix Originals verkaufen. Just Watch will das dir anzeigen, wo du wirklich Bock drauf haben könntest, egal auf welchem Service das ist. Und das ist das, wo wir sagen, wir sind quasi die Streaming-Schweiz. Wir können neutral bleiben. Wir haben die Möglichkeit, Leuten wirklich nutzerzentriert Empfehlungen zu machen, ohne dass wir eine Agenda dahinter haben, die halt irgendwas anderes verkaufen will, was quasi alle anderen Streaming-Services haben.
Ja, aber dass diesen Anmeldeprozess und auch den Bezahlvorgang, der wird ja immer bei den Streaming-Diensten bleiben. Oder siehst du da irgendwie mal eine Möglichkeit, dass man das irgendwie mal zusammenlegen könnte? Das wollen die ja wahrscheinlich auch nicht aus der Hand geben.
Wir kriegen, glaube ich, jede Woche eine E-Mail und sagen, ich habe eine ganz tolle Idee für euch. Könnt ihr nicht so ein Single Sign-On machen, wo ich alles bei euch mache, so wie Urban Sports Club oder irgendwie sowas? Da sage ich, ja, ist eine schöne Idee. Hatten wir auch schon vor 10 Jahren und ganz viele andere auch. Ist eher tatsächlich eine Thematik, das ist so wie in Spotify, das wird es im Filmbereich nicht wirklich geben. Und dir fehlen mindestens 2 oder 3 immer bei sowas. Das heißt, selbst wenn Netflix Apple nicht dafür bezahlt, dass man da ein Sign-up machen kann, oder Disney woanders nicht drauf sein möchte. Das heißt, du hast überall immer was, dass mindestens 2 oder 3 von den Großen nicht mitmachen. Es gibt auch schon diese Services wie Amazon Channels und das Ganze wird Apple, macht das jetzt auch. Das heißt, es gibt so 3, 4 Plattformen, die schon die kleineren und mittleren zusammenfassen, die aus eigener Kraft nicht wirklich so groß werden können.
Kleineren, mittleren Streaming-Dienste.
Mhm. Genau. Das heißt, Amazon Channels kannst du halt noch für 3 Euro irgendwie den Horror-Channel dazu buchen und läuft dann komplett in Amazon, aber ist quasi eigentlich ein externer
Der
Dienst.
Der sich dann sozusagen dranhängt einfach.
Genau. Mhm. Das ist wie der Marketplace von Amazon für andere Sachen, bauen die es auch für Streaming und da sind wir einfach viel zu klein für irgendwas zu machen. Auch technisch das Ganze nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann der ganze Streaming-Player und alles bei uns hängen würde. Ist eine schöne Idee. Was wir machen wollen, ist es quasi so viel wie möglich von der User-Experience davon zu haben, dass du ein Interface hast und da eine Watchlist hast, eine Suche und Empfehlungen über all deine Services hinweg. Und auf der anderen Seite, dass wir auch eine Übersicht bieten, welche Services benutzt du eigentlich gerade und hast du einen schon leer geguckt, was deinen Geschmack angeht? Gibt es dann anderen, wo du noch 100 Titel hättest, dass man quasi mehr Empfehlungen machen kann, wo es sich lohnt, mal vielleicht das Abo auszusetzen, was anderes zwischendurch zu probieren oder wo es einfach was gibt, was er noch nie entdeckt hat, einen neuen Streaming-Service, was perfekt auf die Leute passt, dass man denen quasi neue Anbieter zeigt und das auch so ein bisschen bündelt und die Übersicht gibt, aber nicht das Payment macht. Mhm. Würde ich gerne, können wir leider nicht.
Okay, also zu streamen gibt's genug. Der Schlaf ist der einzige Gegner, haben wir jetzt gelernt.
Laut Netflix.
Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dir die Zeit genommen hast. Und viel Spaß im Kino heute Abend
bei
Star Wars. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.